Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über das Böse begrüßen. Man kommt es mir so wahnsinnig wichtig vor diesen vielen Aufnahmegeräten, wie übrigens bei Gastprofessoren, die von woanders kommen, für einige Irritation sorgt, weil das vielleicht woanders nicht so üblich ist und immer die Frage sich natürlich stellt, verändert das den Stil einer Vorlesung, wenn das nicht im intimen Rahmen des gesprochenen Wortes bleibt, sondern wenn das aufgenommen, womöglich der Nachwelt überliefert, der Mitwelt zugänglich gemacht wird? Wahrscheinlich wird man intuitiv vorsichtiger, aber ich tue so, als sähe ich das nicht. Wir haben das letzte Mal versucht, uns dem Bösen zu nähern, weil das eben für die im europäischen Kontext interessanteste Konstellation gilt, dem Bösen zu nähern über die philosophischen Ausdeutungen dieser biblischen Sündenfallgeschichte, weil dort sozusagen die Frage des Guten und des Bösen und vor allem die Frage, ob das Böse gleich so eine eigenständige Kategorie ist, eine Begrifflichkeit darstellt, die eine Dimension des Menschseins, des menschlichen Handels beschreibt, die ihm unhintergehbar ist, weil das in dieser Geschichte vielleicht symbolisch, mythologisch zum ersten Mal formuliert wurde und eben deshalb auch nicht nur der Theologie, sondern eben auch der Philosophie Stoff zum Nachdenken gegeben hat. Wir sind über Reflexionen, wie sie etwa von Augustinus oder auch von Hegel durchgeführt worden sind, schon auf einige ganz interessante Bestimmungen gestoßen, nämlich Bestimmungen des Bösen, die man durch diese Reflexion auf die biblische Sündenfallgeschichte gewinnen kann. Das eine, ich rekapituliere das nur, um sozusagen auch den logischen Zusammenhang wieder in Erinnerung zu rufen. Das eine, es ist der unbedingt notwendige Zusammenhang der Idee oder der Konzeption des Bösen als einer absolut schlechten Handlung und Handlungsmöglichkeit mit der Idee der Freiheit. Das heißt also, wir müssen immer dort, wenn wir überhaupt von Gut und Böse und Handlungsoptionen sprechen wollen, müssen wir die Freiheit unterstellen. Gelänge es tatsächlich bündig nachzuweisen, dass der Mensch kein freies Wesen ist, würde sich natürlich die Frage nach dem Bösen von selbst erledigen. Wir könnten nur so handeln, wie wir eben bestimmt sind. Und die Frage, ob dieses Handeln moralischen Qualitäten unterliegt, würde sich nicht stellen. Es würde sich nur die Frage stellen, ob Handlungsweisen, wie sie Menschen eben dann notwendigerweise an den Tag legen, erwünscht sind und nicht erwünscht sind, ob ich stark genug bin, unerwünschte Handlungen mir vom Leibe zu halten. Das ist ein durchaus denkbares Konzept. Da stellen sich aber dann ganz andere Fragen und nicht unbedingt die nach der Frage des Guten und Bösen, sondern stellt sich die hochinteressante, natürlich auch philosophisch interessante Frage, wie Wesen, die alle determiniert sind, sich trotzdem in ihrer Determiniertheit, in ihren Handlungen beeinflussen können. Ja? Denn das heißt ja nicht nur, weil ich determiniert bin, dass ich unter allen Umständen genau das mache, wozu ich determiniert bin, sondern auch die Determiniertheit lässt sich offensichtlich beeinflussen. Ja? Also auch jemand, der davon ausgeht, dass Menschen im Handeln determiniert sind, verzichtete nicht darauf, diese Handlungen in seinem Interesse zumindest versuchsweise zu beeinflussen und siehe da, es gelingt auch mitunter, mit welchen Maßnahmen auch immer. Aber dieses Konzept wollen wir vorerst noch außer Acht lassen. Wir wollen einmal, so wie es in der europäischen Tradition, in der philosophischen Tradition, auch in der theologischen Tradition im lange der Fall war, tatsächlich unterstellen, dass Menschen sozusagen gewisse Freiheiten des Handelns haben, also wählen können und deshalb auch wählen können zwischen dem Guten und dem Bösen. Das ist das eine. Das zweite ist, wohin uns schon die Reflexion von Hegel gebracht hat, ist, dass in der Tat diese Überlegungen des Guten und des Bösen unbedingt zu tun haben mit der Erkenntnisfähigkeit. Das heißt also, auch wenn ich frei bin zu handeln, aber nicht erkennen kann, ob das, was ich als Handlungsziel mir vornehme, gut oder böse ist und keinen Begriff von Guten und Bösen habe, das heißt also keine moralische Wertung durchführen kann, erübrigt sich ebenfalls die Frage, da müsste ich sagen, ja, ich habe verschiedene Optionen, wie im Supermarkt, die sind moralisch neutral und dann wählen wir halt dieses oder jenes und belegen das nicht mit Gut und Böse. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine inhaltliche Bestimmung und Erkennbarkeit dessen, was Gut und Böse ist. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wie Sie wissen, weil natürlich schon seit der Antike diese Konzeption verfolgt wird, dass das Böse, also was wir als Böse erachten, eigentlich das unter bestimmten Zielsetzungen gesehen, das Schlechte, das Misslungene, das Irrtümliche, das nicht Geglückte, das Verfehlte ist und nicht dasjenige, was man in einem absoluten Sinn, in einem eigenständigen Sinn als Böse betrachten kann. Und da stellt sich ja sowohl in der theologischen, als auch in der philosophischen, in der moralphilosophischen, als auch in der politischen Diskussion dieser Problematik, stellt sich ja die interessante Frage, ob das Böse jetzt überhaupt als metaphysisches Prinzip gesehen ein eigenständiges Prinzip ist, anders formuliert und jetzt sehr theologisch formuliert, Sie können das auch im Rieder vor allem bei Augustinus und bei Thomas von Aquin nachlesen, für die das ein Hauptgesichtspunkt war, diese Frage, ob das Böse tatsächlich sozusagen als eigenständiges Prinzip aufgefasst werden kann, das ohne das Gute existieren könnte. Oder umgekehrt, ob das Gute als ein Prinzip aufgefasst werden kann, das ohne das Böse existieren könnte. Das heißt, da verhalten sich Gut und Böse wie zwei komplementäre Begriffe, die notwendig miteinander existieren müssen. Das heißt, habe ich den Begriff des Guten, habe ich auch schon damit den Begriff des Bösen. Oder sozusagen handelt es sich bei dem Bösen um etwas, das sein kann, aber nicht sein muss. Ja? Sie können sich das Ganze auch gleichsam mythologisch vergegenwärtigen. In diesen Konzeptionen monistischer und dualistischer Überlegungen. Das heißt also, gibt es ein gutes Prinzip, aus dem alles erklärt werden kann und erklärt werden muss? Das wäre das monistische, auf ein Prinzip zurückgeführte Prinzip, wo man dann das Problem hat, also wie kann aus einem guten Prinzip was Böses entstehen? Oder gehe ich von allen Anfang an von einem dualistischen Prinzip aus? Also, wie es etwa in sehr vielen vorderorientalischen antiken Religionen der Fall war, Manicheismus, Lehre des Zarathustra, also von allen Anfang an gibt es sozusagen zwei Gottheiten, zwei Prinzipien, das Helle und das Dunkle, das Licht und die Finsternis, das Gute und das Böse, und die stehen mehr oder weniger im ewigen Widerstreit miteinander, und man kann dann hoffen, dass irgendwann mal das Gute siegt, aber vielleicht siegt auch das Böse, das weiß man ja nicht. Wenn es zwei gleich starke Prinzipien sind, ist der Kampf, wie bei immer bei annähernd gleich starken Gegnern, ist der Kampf offen. Relevant ist das natürlich genau deshalb, weil wenn man das Ganze dann sozusagen enttheologisiert und naturalisiert, und natürlich sind vor allem unsere Sozialwissenschaften zum Teil einfach säkularisierte Theologie, ob uns das passt oder nicht, wenn man das Ganze naturalisiert, wird daraus die Frage werden, die wir dann später nach Ostern anhand einer ganz relevanten Schrift von Immanuel Kant behandeln werden, wird daraus die Frage werden, ob das Böse gleichsam naturgemäß oder natürlich im Menschen angelegt ist. Ja? Sind wir von Natur aus aggressive, bösartige, egoistische, destruktive, auf Zerstörung hinorientierte Wesen? Oder ist das Böse nur eine Option, die wir auch haben, aber nie und nimmer wählen müssen oder in Anspruch nehmen müssen? Das heißt, das ist das Böse etwas Angeborenes oder etwas, was erst später sozusagen dazukommt, und die Natur, denken Sie an Jean-Jacques Rousseau, ist eigentlich von Natur aus gut. Ja? Der Mensch ist eigentlich von Natur aus gut, aber verschiedene Umstände bringen ihn dazu, hin und wieder auch böse zu sein. Der Erste, der das Böse so gedacht hat, oder das Verhältnis von Gut und Böse so gedacht hat, nebenbei noch einmal formuliert, ist aber ein ganz zentraler Gedanke bei uns Augustinus gewesen, der an sich von einer monistischen Überlegung ausgehen musste, Gott ist gut und er schafft eine an sich gute Welt, und jetzt stellt die Frage, wie kommt das Böse hinein? Augustinus kann nicht annehmen, dass es neben diesem guten Gott noch prinzipiell ein böses Prinzip gibt, ja, also auch die Schlange, auch der Teufel, auch Satan muss schon aus der Entstehungsgeschichte des Guten ableitbar sein. Und Augustinus war der Erste in seiner Analyse des Sündenfalls. Sie erinnern sich, der freie Wille des Menschen, der Hochmut des Menschen bringt sie dazu, das Böse zu tun. Das Böse ist die Nichtübereinstimmung mit der Ordnung des Ganzen, die Nichtübereinstimmung mit dem Prinzip des Guten, wie es eigentlich die von Gott geschaffene Weltordnung durchzieht. Und diese Nichtübereinstimmung, das ist jetzt das Interessante, definiert oder bestimmt Augustinus als Erster nicht als eigenständiges Prinzip, sondern als einen Defekt des Guten. Eine Abweichung, einen Mangel, Privation, wie der Terminus Technicus dafür lautet, Das heißt, es fehlt etwas am Guten, und wenn am Guten etwas fehlt, wenn das Gute mangelhaft ist, wenn das Gute erkrankt, könnte man sagen, dann wird es zum Bösen. Sie brauchen gar nicht, wenn Sie jetzt diese Stellen bei Augustinus nachlesen, Sie finden sie in Ihrem Reader, Sie brauchen das gar nicht wahnsinnig aktualisieren, um wahrscheinlich zu einem der modernsten Konzepte des Bösen zu kommen, die vor allem die modernen Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert, die Soziologie, die Psychologie uns zur Verfügung gestellt haben, nämlich, dass das, was wir als Böse unter moralischen Gesichtspunkten betrachten, in Wirklichkeit Mangelerscheinungen oder Krankheitserscheinungen sind, Defekte sind. Ja? Und das hat natürlich jetzt einige interessante Vorüberlegungen und einige interessante Konsequenzen. Ja? Denn der Defekt, der Mangel, das, was nicht funktioniert, das, was fehlgeleitet ist, kann nur festgestellt werden, wenn ich das Gute habe, wenn ich weiß, was gut ist. Ja, wenn ich weiß, was gut ist, wenn ich einen Maßstab habe für das, sagen wir, für das Gelungene, man kann zurück auch technisch funktionieren, für das Funktionierende, dann weiß ich, wenn das nicht funktioniert, dass da etwas schiefgegangen ist. Ja. Philosophisch formuliert bedeutet das, das Gute braucht eigentlich nicht unbedingt das Böse, um als gut erfahren zu werden. Ja. Das heißt also, dass ich verwende jetzt ein ganz unaugustinisches, nämlich sehr aktuelles Beispiel. Ja. Sie kaufen sich zum Beispiel einen neuen Laptop und beginnen mit dem zu arbeiten. Und wenn Sie das Glück haben, was Sie nicht haben werden, ja, wenn Sie das Glück haben, ein Gerät gefunden zu haben, das optimal funktioniert, dann können Sie 2-3 Jahre auf diesem Gerät arbeiten, ohne je ein Problem damit zu haben. Dass Sie wissen, es funktioniert, ja? Sie wissen, dass sozusagen das Gerät entspricht sozusagen seinen Normen, es tut das, was es tun soll, und Sie wissen gar nicht, welche Möglichkeiten von Fehlern es gäbe, denn sie treten nicht auf. Das heißt, das Gute, das Funktionierende, das jetzt naturalistisch formuliert Naturgemäße, theologisch formuliert das Gottgefällige, kann um seiner selbst willen durchaus bestehen und existieren. Ich brauche nicht als Maßstab den Defekt, um zu wissen, dass etwas funktioniert. Umgekehrt, das ist wirklich ein genialer Gedanke von Augustinus, ja, umgekehrt, dass etwas defekt ist, ja, hat nicht nur auf der einen Seite das Gute zur Voraussetzung, sondern es ist überhaupt nur unter dieser Voraussetzung des Guten erkennbar. Ja, Sie müssen wissen, was Sie von einem funktionierenden Computer erwarten, und dann macht das Ding nicht das, was Sie erwarten, und dann denken Sie, es ist ein Fehler. Ja, oft ist es Ihr Fehler gewesen und nicht der des Computers, aber oft ist es auch wirklich der Fehler des Computers. Ja, ein Programmierfehler, ein Softwarefehler, ein Hardwarefehler, was auch immer. Der Fehler muss aber nicht auftreten. Aber wenn er auftritt, bemisst er sich danach an dem Maßstab, den man an sich an das funktionierende Gerät herangelegen könnte. Naturalistisch gewendet könnte man wieder sagen, die Krankheit oder jede Idee von Krankheit, jede Idee von Defekt, jede Idee von Abweichung, jede Idee von pathologischer Veränderung hat notwendigerweise die Idee von Gesundheit zur Voraussetzung. Die Idee von Gesundheit allerdings braucht nicht die Krankheit. Ja? Sie wissen das am alltäglichen Erfahrungshorizont. Ja? Solange Ihnen nichts wehtut, ja? Solange Sie sich wohlfühlen, solange Sie sich geistig und körperlich fit fühlen, Sie brauchen jetzt nicht Krankheitsbilder, Krankheitsbeschreibungen, Krankheitserfahrungen, um sich wohlzufühlen. Ja? Aber in dem Moment, ja, wo Sie sich nicht wohlfühlen, wo Sie leiden, wo Ihnen was wehtut, wissen Sie, da ist jetzt etwas schiefgegangen, da stimmt etwas nicht, da muss jetzt eingegriffen werden. Und genau nach diesem Modell, ja, versucht Augustinus hochinteressant, diese Ideen des Guten und des Bösen zu definieren. An sich, sozusagen, ist die Welt gut, an sich ist der Mensch gut. Aber, und das ist sozusagen eigentlich, wenn Sie jetzt ehrlich sind, eine wahnsinnig moderne Interpretation der Freiheitsproblematik auch. Ja? An sich ist die Welt gut, an sich ist der Mensch gut, aber es ist die Möglichkeit des Defekts eingebaut. Ja? Es kann etwas schiefgehen, es kann ein Mangel auftreten. Ja? So wie in der Ernährung. Also an sich wissen wir, wenn wir uns angemessen ernähren, unsere naturgemäß ernähren, und dieser Begriff der Naturgemäßheit taucht bei Augustinus auf, ja? Wenn wir uns naturgemäß ernähren, naturgemäß leben, ist alles in Ordnung. Dann wird die Verdauung funktionieren und der Vitaminhaushalt ist in Ordnung, und das legt man uns ja auch immer nahe. Aber es kann Mangelerscheinungen geben. Mangel an Ballaststoffen, Mangel an Vitaminen, Mangel an Fetten, was auch immer. Und das wirkt sich dann negativ aus. Und genauso im Bereich der Handlungsoptionen an sich könnten wir in Übereinstimmung mit einer guten Ordnung und unserer guten Natur gut leben, aber es können Defekte auftreten, Mangel auftreten, Mangelerscheinungen auftreten. Das Böse ist eine sozusagen Mangelerscheinung des Guten. Das, was Augustinus als die Wurzel des Bösen beschrieben hat, dieser Hochmut des Menschen, ist sozusagen für ihn keine Form der Selbststeigerung, obwohl es eine Selbstermächtigung darstellt, sondern eine Form einer pathologischen Selbstermächtigung. Ja, es ist eigentlich ein Mangel an Einsicht in das Gute, ein Mangel an Willen, das Gute zu tun, ein Entzug unseres Bezuges zu unserer an sich guten Natur, eine pathologische Abweichung. Wenn ich das Ganze als pathologische Abweichung, als Defekt definiere, ergeben sich daraus sozusagen zwei Konsequenzen. Das eine ist, philosophisch die interessanteste, das Gute kann um seiner selbst willen sein, das Böse nicht. Das Böse ist immer ein abgeleitetes Phänomen, das sich am Maßstab des Guten orientiert. Es ist kein eigenständiges Prinzip, es ist ein abgeleitetes Phänomen. Und das ist ein Gedanke, der sich ja bis in die moderne Psychotherapie durchziehen wird. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Und da steht wirklich wortwörtlich bei Augustinus, wenn das Böse ein Mangel ist, wenn das Böse ein Defekt ist, wenn das Böse eine Krankheit ist, dann ist sie im Prinzip auch heilbar. Heilbar steht dort. Ja, Sie können das nachlesen. Das heißt, dieses dann so wirklich erst im 19. und 20. Jahrhundert ganz, ganz stark favorisierte Konzept, das Böse sozusagen als Defekt, als psychischen Defekt, als sozialen Defekt zu sehen und einer Therapie zuzuführen, ja, das für uns selbstverständlich ist, ja, einer Therapie zuzuführen, hat natürlich genau diese Überlegung notwendig zur Voraussetzung, dass das Böse kein eigenständiges Prinzip des Handelns ist, denn wäre es das, kann es nicht therapieren. Ja? Der wollte das eben tun, weil er so ist und so ist er. Ja? Und er kann, ich kann nur versuchen zu überreden, das Böse zu unterlassen oder nicht mehr zu tun, zu argumentieren, aber wir alle wissen, sozusagen mit Menschen, denen wir unterstellen, dass sie pathologisch, aus pathologischen Gründen böse handeln, klassische Triebtäter zum Beispiel, den brauche ich nicht überzeugen. Ja? Der sagt eh, er weiß, wie schlecht es ist. Ja? Er weiß eh, hat eh Schuldgefühle, aber er kann nicht anders. Ja? Weil er eben sozusagen pathologisch deformiert ist, jetzt kann er versuchen, ihn zu therapieren, entweder durch Psychotherapie oder durch Chemotherapie oder durch Kastration oder was auch immer. Ja? Da gibt es viele Möglichkeiten. Die einen sind mehr human, der andere sind weniger human, da kann man auch sehr darüber streiten. Aber im Prinzip sind alle gleich. Sie gehen von einem Defekt aus, der therapierbar ist, oder zumindest davon aus, dass dieser Effekt durch therapeutische Eingriffe, welcher Art auch immer, also so gezähmt werden kann, dass die eigentlichen Handlungsimpulsen zu diesen unerwünschten Handlungen lahmgelegt werden können. Ja? Man denkt ja auch schon wieder nach, betrifft dann bestimmte Hirnregionen lahmzulegen, die eben das Triebleben regulieren. Und ihnen dadurch sozusagen diese negativen Impulse zu nehmen. Das heißt also, aber egal, ja, welchen Therapievorschlag ich jetzt mache, egal wie der im Detail aussehen mag, der Gedanke dahinter ist immer der, es handelt sich um einen Defekt, der letztlich zumindest in einem gewissen Rahmen korrigierbar ist. Bei Augustinus war dieser Rahmen natürlich noch theologisch gedacht, die Korrektur unseres Fehlverhaltens, sozusagen die Therapie, die Gesundung, die Heilung wäre eben immer gewesen, die Rückkehr auf den rechten Weg, die Rückkehr in die Heilsordnung, die Rückkehr sozusagen zur Befolgung der göttlichen Gebote, weshalb es auch kein Zufall ist, dass es gerade in Zeiten wie diesen vielleicht interessant zu erinnern, dass etwa Michel Foucault die interessante These aufgestellt hat, dass die Beichte, die jetzt auch wieder ein bisschen in Misskredit geraten ist, dass die Beichte natürlich die Vorläuferin, also die legitime Vorläuferin der Psychotherapie ist. Ja? Denn dort passiert sozusagen beides. Ja? Einerseits sozusagen die Artikulation, das sich freisprechen das überhaupt erst erinnern können von dem, was man getan, gedacht und gefühlt hat. Und das Interessante ist, dass die Technik der Beichte eines der interessantesten Prinzipien
der Psychotherapie, also auch methodischen Prinzipien, tatsächlich vorweggenommen hat, nämlich der zu Beichtende darf dem, dem er etwas erzählt, nicht in die Augen schauen. Ja, Sie wissen also, der Beichtvater sitzt im Beichtstuhl und neigt nur sein Ohr. Und Sie wissen, in der klassischen Psychoanalyse sitzt der Therapeut sozusagen abgewandt und der Klient liegt auf der Couch, auf der berühmten freudschen Couch und kann jetzt vor sich hin assoziieren und darf nicht den Therapeuten anschauen und womöglich dessen Reaktionen oder wie auch immer verfolgen. Denn das würde ja den freien Assoziationsfluss, die freie Erinnerung zutiefst und auch sozusagen die Unbekümmertheit von moralischen Normen würde das natürlich empfindlich stören. Das heißt, das ist das eine Prinzip, was die beiden verbindet, und das zweite Prinzip ist natürlich dann der therapeutische Ansatz. Ja? Denn auch die klassische Beichte geht ja davon aus, dass alle diese Verfehlungen gewisserweise korrigiert werden können. Korrigiert werden können durch Buße in der katholischen Variante. Da werden halt Bußübungen auferlegt, Rosenkranz beten und was weiß auch immer. Sie wissen es, in der weltlichen Variante der Psychotherapie, Sie brauchen nicht glauben, dass es die Buße nicht gibt. Ja, da gibt es die Buße natürlich genau so sehr. Nicht zuletzt, während die Ohrenbeichte kostenlos ist, ist eine Therapiesitzung ziemlich teuer. Ja, das heißt, da wird quasi tatsächlich Bußgeld gezahlt, und zwar, wenn man einen ordentlichen Therapeuten hat, nicht zu knapp. Wie Sie wissen, das führt manche Menschen auch wirklich an die Grenze des finanziellen Machbaren. Und das Zweite, das ist noch eine zweite Form, die zweite Form der Buße ist, und das könnte man jetzt bösartig sagen, die Psychotherapie, also wesentlich härter als die Beichte. In der Beichte ist es dann abgetan. Sagt man seine Bußgebete und hat dann eigentlich das Ganze hinter sich gelassen und könnte sich dann als geheilt auf den rechten Weg wieder zurückfinden. Aber bei der Therapie muss man wiederkommen. Woche für Woche. Und manchmal Jahre. Das heißt, man wird quasi tatsächlich in so einer Art seelischer Gefangenschaft genommen und weiß also, für das, was man hier aufzuarbeiten hat, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, muss ich sozusagen Jahre meines Lebens hergeben. Mit der Hoffnung, dann wirklich dann in dieser Art und Weise geheilt zu werden oder sozusagen das seelische, innere und damit auch physische Gleichgewicht wiedergefunden zu haben. Das nur, um zu zeigen, dass sozusagen die Transformation der Idee des Bösen in die Idee der Krankheit erstens von allen Anbeginn an diesen Diskurs des Bösen begleitet hat oder vorhanden war, und auf der anderen Seite, um zu zeigen, dass natürlich jetzt diese Konzeption, wenn das Böse ein Defekt ist, dann ist es therapierbar, diese zwei interessanten Gedanken beinhaltet. Ich muss dann das Böse wirklich sozusagen vom Guten als Abweichung her definieren und nicht als eigenständige Konzeption auffassen. Und das Zweite ist, ich muss halt dann immer darüber nachdenken, wie schaut der Defekt genau aus und welche Therapiemöglichkeiten, welcher Art, welcher Zugriffe gibt es hier. Und Sie wissen, dass dann diese Konzeptionen der Therapiemöglichkeiten sich natürlich je nach Stand der Wissenschaft und vielleicht auch je nach Stand des Zeitgeistes und der Mode ändert. Gegenwärtig setzt man wieder mehr auf, wenn man so sagen will, härtere Formen der Therapie, nicht auf die Weichen der Psychotherapie, des Gesprächs, der Erinnerung, der Assoziation, der Erforschung des Unbewussten, sondern eben Einsatz von Medikamenten. Auch, wie ich höre, die Behandlung mit Elektroschocks hat wieder eine Renaissance erlebt. Also wir sind hier gerade, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Hirnforschung, wieder in einem Paradigmenwechsel begründet. Der braucht uns nicht sonderlich irritieren, wenn man diese 2000 Jahre der Geschichte, wie werden moralische Defekte therapiert, kennt, weiß man, dass sich hier immer wieder etwas ändern kann und auch ändern wird, je nach Stand des Wissens und je auch nach Stand unserer eigenen moralischen Überzeugungen, wie wir mit diesen Defekten, die eben unter bestimmten theoretischen Voraussetzungen als böse beschrieben werden können, umgehen. Das heißt, das wäre jetzt sozusagen der zweite oder dritte Aspekt, den wir hier haben. Und dann habe ich in der letzten Vorlesung ja angedeutet, noch eine letzte Ausdeutung des Sündenfalls Ihnen kurz in Erinnerung zu rufen. Auch das können Sie im Reader nachlesen, wo noch ein weiterer, also Sie merken, so eine kleine Geschichte, das ist ja in der Genesis, sind das 10 Zeilen, was die für hermeneutisches Potenzial enthält. Und diese letzte Ausdeutung, die ich Ihnen kurz vorführen möchte, stammt, wie das letzte Mal schon angedeutet, von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Søren Kierkegaard hat sich ja mit dieser Frage des Bösen und der Schuld und der Schuldhaftigkeit des Menschen natürlich auch aus einem christlichen Kontext heraus immer wieder genähert, obwohl Kierkegaard sich ja, auch wenn er Theologie studiert hatte und ursprünglich Pfarrer werden wollte, Pastor werden wollte, war evangelischer Theologe, hat er sich ja hier mit der Amtskirche seiner Zeit vollkommen überworfen und als Privatgelehrter seine Existenz gefristet. Das konnte eine Zeit lang relativ gut durchführen, weil sein Vater einer der reichsten Männer Dänemarks gewesen war, der ihm also ein erkleckliches Vermögen hinterlassen hatte, das er dann aufgebraucht hat im Laufe seines Lebens und hat das wirklich genau so präzise terminisiert, dass er wirklich pleite war, genau in dem Moment, wo es schon Zeit zum Sterben war. Nicht? Also, das muss man natürlich auch zusammenbringen. Es existiert ein Buch von Kierkegaard, aus dem auch einige Ausschnitte in unserem Reader zu finden sind, mit dem eigentümlichen Titel Der Begriff Angst. Also wo es Kierkegaard um eine dieser ganz zentralen Emotionen oder Befindlichkeit des menschlichen Daseins geht. Sicher eines der einflussreichsten Bücher der neueren Philosophiegeschichte, weil die ganze Philosophie des Existenzialismus von Heidegger bis zu Sartre, für die ja auch der Begriff der Angst ein zentraler Begriff geworden ist, sich auf Kierkegaard direkt oder indirekt beziehen. Und dieses Buch ist aus mehreren Gründen interessant. Der Kierkegaard, der halt nur sozusagen unter Pseudonym geschrieben hat, seine wichtigen philosophischen Arbeiten, wohl weil er sozusagen eine Art von experimenteller Philosophie betrieben hat, für die er nicht haftbar gemacht werden wollte. Er hat einmal in einer autobiografischen Schrift auch tatsächlich geschrieben, also man soll ihm das nicht vorwerfen, was seine Pseudonyme geschrieben haben. Das war ja nicht er. Ja? Das waren eben die Pseudonyme, wie immer sie geheißen haben. Konstantin Constantius oder Wilhelm Hofniensis oder wie auch immer. Und auch der Begriff Angst ist unter Pseudonym geschrieben. Und in diesem Buch hat Kierkegaard einerseits eine ganz interessante und folgenreiche Unterscheidung getroffen. Das sage ich jetzt nur so nebenbei, um so ein bisschen auch den Denkhorizont zu skizzieren. Vigilius Hofniensis hat der Autor übrigens geheißen, pardon. Eine ganz entscheidende Unterscheidung getroffen, nämlich, Sie kennen sie natürlich, zwischen Angst und Furcht. Es sind nicht die gleichen Emotionen, es sind nicht die gleichen Befindlichkeiten, es sind nicht die gleichen Stimmungen. Furcht, so könnte man sagen, ist das, wo ich mich vor einem konkreten Anlass mehr oder weniger zurecht fürchte. Ja, also es ist eine Bedrohung vorhanden, sei es eine natürliche Bedrohung, ein Sturm kommt auf oder ein Wettersturz, ein Orkan, eine Überschwemmung, ein Erdbeben. Man fühlt sich in seiner Existenz bedroht und wird Furcht empfinden. Ja? Furcht vor anderen Menschen, die bedrohend auf mich zugehen. Ja? Und ich glaube, ich habe wenig Chancen. Wir reagieren darauf entweder aggressiv oder durch Flucht. Tendenz oder durch Panik, ja, je nachdem, in welcher Konstellation das vorkommt. Aber es ist sozusagen eine manifeste Erscheinung, die auch mehr oder weniger konkrete Anlässe hat. Und dann gibt es die Angst. Die Angst, und das ist sozusagen das eigentliche Thema Kierkegaards, das er analysieren will, die vielen von ganz einer anderen Beschaffenheit ist, weil sie gleichsam eine grundlegende Gestimmtheit des menschlichen Daseins ausmacht, die keinen unmittelbaren äußerlichen Anlass hat, aber trotzdem sozusagen unser Verhalten, unser Denken, unser Fühlen im hohen Maße bestimmen und beeinflussen kann. Ja? Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, das, was Kierkegaard unter diesem Begriff der Angst verstehen wollte, etwa mit modernen Vorstellungen von Phobien etwa oder Depressionen oder melancholischen Gestimmtheiten wirklich gleichzusetzen. Ja? Denn auch die klassische, jetzt pathologische Phobie, erinnern Sie sich an Höhenangst zum Beispiel oder die berühmte Platzangst, die Agoraphobie, die übrigens nicht die Angst ist, die man hat, wenn man in einem beengten Raum ist. Ja? Das wird oft missverstanden. Ja? Also, wo man zu wenig Platz hat, sondern Platzangst, Agoraphobie tritt dann auf, also bei Menschen auf, die darunter leiden, wenn sie zu viel Platz haben. Ja, also Menschen, die Angst haben, zum Beispiel den hellen Platz zu überqueren. Ja, weil es eine riesige Fläche ist und sie jetzt nicht wissen, wie sie drüber kommen sollen. Ja, das ist Platzangst. diejenigen, die Angst haben, in einen Lift eingesperrt zu sein, wo fünf andere Leute auch schon drin sind, im neuen Institutsgebäude zum Beispiel zur Mittagszeit, die leiden unter Klaustrophobie, ja? Angst des Eingeschlossenseins, der Beengung, also nicht unter Platzangst, ja? Nur das, um das, diese Begrifflichkeiten klarzulegen. Und ich weiß nicht, ob das, was Kierkegaard jetzt unter Angst verstanden hat, tatsächlich mit solchen Angstformen, die, wo man sagen kann, unter vernünftigen Gesichtspunkten keine wirklich äußere Ursache haben. Ja, es gibt also keinen Grund, Angst davor zu haben, an einen Höllenplatz zu gehen. Der ist verkehrsberuhigt, ja, da lauert auch hinter jedem Bank oder Busch, lauert also jetzt irgendwie das Verhängnis oder das Verderben. Ganz im Gegenteil, wenn man Glück hat, begegnet man einem Bundespräsidenten, also wovor soll man Angst haben? Aber trotzdem gibt es Menschen, die das nicht schaffen, darüber zu gehen, aus Gründen, die versucht, die Psychotherapie dann oder Psychoanalyse herauszufinden. Was Kierkegaard interessiert hat, ist ganz was anderes, nämlich Angst als eine Grundbefindlichkeit des Menschen, die genau mit der Dimension des Daseins zu tun hat, die auch entscheidend ist für unser Verhältnis zum Problem der Freiheit und zum Verhältnis des Guten und des Bösen. Und um das herauszuarbeiten, Kierkegaard hat diesem Buch der Begriff Angst auch im Untertitel angedeutet, dass es sich um eine Abhandlung über die Erbsünde handelt. Jetzt denken wir also Angst und Erbsünde, wie passt das zusammen? Für Kierkegaard sehr wohl, obwohl er natürlich jetzt einen ganz eigentümlichen Begriff von Erbsünde hat, lassen Sie sich jetzt nicht schockieren von dieser vielleicht theologischen Ausdrucksweise. Um das herauszuarbeiten, worum es hier bei dieser zutiefst existenziellen Dimension der Angst geht, analysiert Kierkegaard noch einmal diese Sündenfallgeschichte und legt aber den Akzent auf einen Aspekt des Ganzen, den bislang in dieser Intensität offensichtlich noch keiner in der Art und Weise bemerkt hat. Ich referiere das jetzt aus dem Gedächtnis, Sie können es auch, diese Partien sind im Reader abgedruckt, Sie können es dann nachlesen. Kierkegaard macht ihn darauf aufmerksam, wie schaut denn die Geschichte aus? Erinnern Sie sich noch einmal, Paradies, alles ist wunderbar. Gott sagt zu Adam und Eva, ihr könnt von allen diesen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen, sonst werdet ihr, jetzt in der schönen, pathetischen Luther-Übersetzung, sonst werdet ihr des Todes sterben. Ja? Für uns ist das alle klar, also die waren deppert, dass sie davon gegessen haben. Sie haben ja gewusst, welche Konsequenzen das hat. Ja. Kierkegaard war meines Wissens der Erste, der darauf aufmerksam gemacht hat, oder einer der Ersten, der darauf aufmerksam gemacht hat, Achtung, soweit wir den biblischen Bericht trauen dürfen, ist ja im Paradies niemand gestorben. Ja, weder die Tiere, noch die Menschen, sondern es war eben das Paradies. Ja. Der Tod, wie wir aus der biblischen Geschichte wissen, ist ja überhaupt erst über uns gekommen durch die Vertreibung aus dem Paradies. Aber was heißt das? Und das ist der interessanteste Aspekt. Das heißt, dass Adam und Eva, als ihnen dieses Gebot auferlegt wurde, gar nicht wissen konnten, worum es sich handelt. Ja? Es ist ihnen zwar gesagt worden, ihr werdet des Todes sterben, aber sie hatten keine Vorstellung davon, was es heißt zu sterben. Sie haben noch nie etwas Totes gesehen. Ja, das gibt es nämlich im Paradies nicht, das Tote. Also standen sie vor einer ganz interessanten Situation. Und wenn man jetzt das ganz nüchtern analysiert, haben sie natürlich eine Situation, die im menschlichen Leben, und deshalb ist der Begriff der Erbsünde und Anführungszeichen nicht ganz unsinnig, wenn man das jetzt nicht in diesem trivialen und, glaube ich, nicht, schon lange nicht mehr zeitgemäßen Sinn versteht, dass da irgendjemanden eine Sünde begangen hat und die wird vererbt auf Nachkommen, die gar nichts dafür können. Ja? Also in dem Sinn verwendet das Kierkegaard nicht, sondern Erbsünde und Anführungszeichen jetzt in dem Sinne. Und er schreibt es auch, dass hier eine Konstellation zum ersten Mal auftritt, die tatsächlich konstitutiv ist für ähnliche menschliche Konstellationen, und zwar solange es Menschen geben wird, ja? Ob wir das wollen oder nicht. Man könnte auch sagen, es geht sozusagen um eine Grundkonfiguration des menschlichen Daseins, der wir uns nicht entziehen können und die immer wieder wiederholt wird. Ja, die immer wieder wiederholt wird und zwar immer dann, wenn ein Menschenkind das Licht der Welt erblickt und in diese Welt hineinwächst. Ja, deswegen ist das unhintergehbar, was immer wir tun. Ja, es wird diese Situation wiederholt werden und wie schaut diese Situation aus? Ja, und Sie können sich überlegen, wie könnte ich dieser Situation entgehen oder wie müssten Randbedingungen geschaffen werden, dass ein Menschenwesen nicht in diese Konstellation hineingerät, in diese, man könnte auch sagen, Falle tappt. Also mir ist noch keine wirkliche Lösung für das Problem eingefallen. Das schaut nämlich so aus, Sie haben ein Wesen, und das, so müssen wir wohl Adam und Eva und auch jedes Neugeborene beschreiben, Sie haben ein Wesen, das absolut unschuldig ist. Das absolut unschuldig ist. Es hat noch nichts Böses getan und hat auch gar keinen Begriff von irgendetwas. Und diesem Wesen, dieses Wesen entwickelt so etwas wie ein Bewusstsein, das heißt eine Fähigkeit, die Welt und sich selbst bewusst wahrzunehmen. Und zu diesem Wesen sagen sie jetzt, du kannst tun und lassen, was du willst, ja? Aber das unterlass bitte, denn wenn du es tust, wird jenes passieren. Und dieses Wesen weiß nicht, was jenes ist. Ja, ist ja vollkommen unschuldig, lebt in einer vollkommenen Welt, weiß nichts. Ja. Es weiß nur eines, schreibt Kierkegaard, durch dieses Verbot und erst durch dieses Verbot ja, ist etwas am Horizont dieses Wesens aufgetaucht, was gleichzeitig den ersten Schritt von der Unschuld in die Schuld markiert, nämlich ganz wenig, ganz was Kleines, ganz was Harmloses, ganz was Unbedeutendes, Eine Möglichkeit, ja, die es vorher nicht gegeben hat. Vorher hat das Wesen getan, was es getan hat. Ja. Aber erst das Verbot schafft eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, mir an das Verbot zu halten oder es zu übertreten. Gäbe es das Verbot nicht, wäre es eine Frage des Zufalls gewesen, ist es einmal davon oder ist es nicht davon. Also man kann sich das so vorstellen. Ja. Hätte Gott dieses Verbot nicht ausgesprochen, und die sind zufällig immer an dem Baum vorbeigegangen, säßen wir heute noch im Paradies. Tun wir nicht, denn das Verbot wird. Und das ist natürlich jetzt ganz interessant. Und wenn Sie Kinder haben oder sich auch zurückerinnern können an Ihre eigene frühe Kindheit, sofern das Gedächtnis zu dieser Leistung imstande ist, dann wissen Sie, dass natürlich Verbote tatsächlich eine unglaublich eigene Dynamik entwickeln. Ja? Es ist sozusagen unmöglich, und das ist die These, die Kierkegaard formuliert hat, ein Verbot auszusprechen und nicht gleichzeitig damit den Gedanken an die Übertretung des Verbotes zu provozieren. Ja? Denn wäre es nicht so, dass das Aussprechen des Verbotes den Gedanken an die Übertretung des Verbotes provoziert, dann müsste ich ja auch das Verbot nicht aussprechen. Ja, dann könnte ich damit rechnen, der wird das eh nicht tun. Warum soll ich etwas verbieten, was er nicht tun wird? Ja? Also gehe ich davon aus, er könnte es tun und ich will nicht, dass er es tut, aber indem ich das ausspreche, mache ich ihn überhaupt darauf aufmerksam erst, dass er etwas tun könnte, was bisher im Horizont seiner Denk- und Handlungsmöglichkeiten gar nicht da war. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit. Und jetzt heißt es aber, um sozusagen diese Möglichkeit gleich wieder dem anderen zu nehmen, sagt jetzt Gott noch etwas dazu und verschlimmert damit das Problem. Er sagt nämlich, denn wenn du das tust, wirst du des Todes sterben. Und jetzt wissen Adam und Eva, schreibt Kierkegaard, sie haben nicht nur eine Möglichkeit, sondern sie haben eine Möglichkeit, die Möglichkeiten nach sich ziehen wird. Denn auch diese Verheißung des Todes ist ja für sie nur eine Möglichkeit. Sie wissen nicht, was das ist. Ja? Wir könnten natürlich sagen, ich will jetzt herausfinden, was das ist. Ja? Das ist etwas, was vielleicht interessant ist. Ja, des Todes sterben, das kann ja ganz... Man weiß nicht, was es ist. Ja? Und jetzt haben wir zwei Dimensionen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Bösen gehören, ja? Aber so Kierkegaard, die ganz wesentlich zu dieser fundamentalen Voraussetzung des Bösen gehören, nämlich zur Erfahrung von Freiheit. Nämlich diese zwei Dimensionen. Erstens, ich weiß, ich habe eine Möglichkeit, die ich vorher nicht hatte. Und das ist sozusagen das Grundprinzip von Freiheit überhaupt, ist zu wissen, ich habe Möglichkeiten. Und es ist es völlig egal, Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig egal, ob ich sage, in Wirklichkeit hatte der gar keine Möglichkeiten, weil er ohnehin schon determiniert ist. Das interessiert Kierkegaard auch nicht. Sondern die Frage ist, wie erscheint das vor mir selber? Es geht nicht darum, ob ich jetzt in einem genetischen Sinne, triebdynamischen Sinne, hirnphysiologischen Sinne Möglichkeiten des Handelns habe, sondern es geht darum, gleichsam phänomenologisch betrachtet, ob ich an mir selbst diese Situation als Handlungsmöglichkeit wahrnehme. Ja? Ich glaube kaum, dass irgendjemand von Ihnen sozusagen triebgesteuert in diese Vorlesung heute gekommen ist oder genetisch programmiert gekommen ist, sondern Sie alle haben gewusst, im Prinzip haben Sie zwei Möglichkeiten, in die Vorlesung gehen oder was anderes machen. Ja? Und Sie haben sich mehr oder weniger, natürlich kann man sagen, letztlich war das schon längst in Ihrem Hirn entschieden, was Sie getan haben, aber in ihrer Selbstwahrnehmung haben Sie das als Wahlmöglichkeit empfunden und wahrscheinlich aus Gründen, über die Sie sich Rechenschaft abgeben können oder auch nicht, haben Sie den Weg hierher gefunden. Die, die jetzt nicht da sind, haben eine andere Möglichkeit gewählt. Die gibt es ja auch, nicht? Oder wird es auch geben, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt also, das ist sozusagen die Erfahrung, ich habe Möglichkeiten. Und das Zweite, was jetzt dazu kommt in dieser Analyse von Kierkegaard, ist, ich habe nicht die Erfahrung von Möglichkeiten, sondern ich weiß auch, dass ein Ergreifen einer Möglichkeit andere Möglichkeiten zur Folge haben wird. Das heißt, das Denken, und das muss man sich einmal klar machen, das ist der erste Schritt hinaus über die reine Unmittelbarkeit. Ja, also die reine Unmittelbarkeit, die praktisch ein Reiz-Reaktionsschema ist, ich sehe etwas, ich greife hin. Ja? Ich möchte etwas, ich schnappe danach. Ja? Ich möchte etwas nicht, ich wehre es ab. Ja, das ist so eine Unmittelbarkeit, das wäre nach Kierkegaard jetzt etwas theologisch formuliert, der Zustand der Unschuld. Da ähnelt der Hegel. Ja? Der Zustand der Unschuld ist der Zustand der reinen Unmittelbarkeit, ist der Zustand der reinen Natürlichkeit. In dem Zustand sind die Tiere, in dem Zustand sind die Kinder, sind die Neugeborenen. Ja? Bewusstsein zu entwickeln, Mensch, sozusagen diese menschliche Existenzform zu entfalten, bedeutet, aus diesem Zustand der reinen Unmittelbarkeit heraustreten, sich klar darüber zu werden, ich habe Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die ich ergreifen kann und nicht ergreifen kann, werden Konsequenzen haben. Aber, also Kierkegaard, das Interessante ist, ich weiß nicht, welche Konsequenzen es haben wird. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen es haben wird, denn für Adam und Eva war dieses Wort vom ihr werdet des Todes sterben, ein Rätselwort. Ja? Das heißt, dass das, was den ursprünglichsten Zustand der Freiheit kennzeichnet, ist jetzt in der Kierkegaardschen Formulierung das Eröffnen von Möglichkeiten, die Möglichkeiten nach sich ziehen. Ja? Reine Möglichkeiten, ja? potenzierte Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, und das liegt schon sozusagen in dieser Idee oder in dem Begriff der Möglichkeit, eine Möglichkeit ist natürlich etwas, sonst wäre es keine Möglichkeit, die auch wirklich sein werden kann. Ja? Also Sie wissen ja, also eine Möglichkeit kann nichts Unmögliches sein. Ja? Die Sprache legt uns ja das nahe. Ja, das wirklich Unmögliche ist eben unmöglich, das kann nicht werden. Aber eine Möglichkeit muss nicht werden, sie kann aber werden. Ja? Eine Möglichkeit ist auf der einen Seite keine Unmöglichkeit, sie ist aber auch keine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit ist das, was nicht anders werden kann, wie es wird. Ja? Und sozusagen die Idee der Freiheit, die ganze Idee der Freiheit, also Kierkegaard, rankt sich um diese Kategorie der Möglichkeit, dass etwas nicht sein muss, aber werden kann. Ja? Und das Motiv jetzt tatsächlich das zu tun, was diese paradiesischen Menschen getan haben, war nicht zuletzt motiviert eben durch das Ausloten der Möglichkeit, die Möglichkeiten nach sich ziehen wird. Kierkegaard beschreibt das psychologisch oder fast tiefenpsychologisch ziemlich anschaulich, wenn er sagt, dass ein Mensch diesen Schritt sozusagen getan hat und sich diesen Möglichkeiten öffnet, ja, und plötzlich weiß, er steht jetzt vor der Möglichkeit, etwas zu tun oder nichts zu tun. Und das ist eine ganz andere Situation, als in einer bestimmten Unmittelbarkeit reflexartig auf etwas zu reagieren. Ja? Der in dieser Situation ist, etwas zu tun zu können oder nicht tun zu können, den packt, also Kierkegaard mit einem plastischen, mit einem anschaulichen Wort, den packt so etwas wie ein Schwindel. Als blickte man in einen Abgrund. Ja? Also sozusagen die Möglichkeiten sich plötzlich auftun und die Möglichkeiten, die diese Möglichkeiten nach sich ziehen und das Nachdenken über mögliche Konsequenzen, die ich nicht überschauen kann, die ich gar nicht sozusagen antizipieren kann, führt sozusagen dazu, dass ich diese Freiheitserfahrung, also Kierkegaard in erster Linie sozusagen gleichsam als Destabilisierung meiner Existenz erfahre. Und Sie können jetzt an sich selber überlegen. Das hat natürlich ganz interessante Konsequenzen. Ja? Man sich selber überlegen, ob diese jetzt psychologische Interpretation etwas für sich hat, ob Freiheitserfahrungen tatsächlich Destabilisierungserfahrungen sind, weil man sich unsicher ist, was man tun soll, und zweitens, weil man sich noch unsicherer darüber ist, welche Konsequenzen das haben wird. Gleichzeitig, und das ist jetzt das, meines Erachtens besonders Geniale an dieser Analyse von Kierkegaard, weil er nachweist, dass gerade diese Unsicherheit über die Möglichkeit von Konsequenzen natürlich nichts ist, was ausschließlich aus mir selbst erwächst, sondern was gleichsam vorgegeben ist. Das ist eine kommunikative Struktur. Ja, dass Möglichkeiten nach sich ziehen können, dass Handlungen Konsequenzen haben werden, ist durch die Logik des Verbots und durch die Androhung einer Sanktion, die nicht begriffen werden kann, sozusagen vorgegeben. Erst durch diese zwei Elemente wird sozusagen der Möglichkeitsraum in der Tat erstens eröffnet und zweitens in hohem Maße unbestimmt gelassen, und dadurch führt das, so Kierkegaard, zu dieser Unsicherheit, also zu diesem Schwindel der Freiheit, dem wir ausgesetzt sind. Jetzt könnte man sagen, das bedeutet natürlich, dass in dem Moment das Eintreten in diesen Zustand der Schuldfähigkeit natürlich gleichzeitig der Zustand ist, in dem wir handlungsfähig sind. Also Schuld jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach Schuld im Sinne, ich bin jetzt der Verursacher meiner Handlungen. Ich bin schuld daran, dass das und jenes getan wird. Und das zweite psychologische Moment, was Kierkegaard, ich habe schon vorhin angedeutet, durchexerziert, ist natürlich, dass wir, und das sozusagen, das ist jetzt der eigentliche Sündenfall, dass wir gerade in diesem Zustand des Schwindels der Freiheit den Versprechen von Möglichkeiten kaum widerstehen können. Sie kennen vielleicht noch dieses christliche Grundgebet, das Vater Unser, wo es an einer Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon lange her, dass ich das gelernt habe, wo es an einer Stelle, glaube ich, heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Ja? Und führe uns nicht in Versuchung könnte man Kierkegaard übersetzen und verheiße uns nicht allzu viele Möglichkeiten. Ja? Denn wir können der Möglichkeit, also sagen, und auch dann, und gerade dann, wenn sie uns als Gebot entgegentritt, können wir nur sehr, sehr schwer widerstehen. Das heißt also, es ist diese Mischung, auf der einen Seite ist es diese Neugier, herauszufinden, was wird passieren? Was wird passieren, wenn ich das tue, was mir eigentlich verboten ist? Ja, und Sie können das in der frühen Kindheit, bei jedem Erziehungsprozess, irgendwann einmal müssen Sie Ihrem Kind etwas verbieten. Und Sie bringen das Kind, ob Sie wollen oder nicht, genau in diese Situation. Es wird sich jetzt überlegen, was wird passieren, wenn ich das Verbot, das mütterliche oder väterliche Verbot übertrete. Und wenn Sie natürlich, weil Sie glauben, das ist naheliegend, dieses Verbot mit Sanktionen verbinden, also wenn du das tust, dann wird das passieren. Und das müssen jetzt gar nicht Sanktionen sein, die jetzt von Ihnen kommen. Ja? Das ist ja pädagogisch nicht mehr modern, zu sagen, wenn du das tust, dann werde ich nicht mehr lieb sein zu dir oder dann wieder das Taschengeld entzogen, sondern es genügt ja auch, was jetzt ja pädagogisch aufgeklärt ist, also wenn du das tust, dann wirst du dir wehtun zum Beispiel. Ja, also wenn du auf die Herdplatte greifst, auf die heiße, dann wirst du dir wehtun. Ja. Aber ein Kind, das behütet aufgewachsen ist, kennt den Schmerz vielleicht noch gar nicht. Ja. Das ist jetzt wahnsinnig neugierig. Wie ist das, wenn es wehtut? Ja. Das ist genau die Situation, wie sie offensichtlich Kierkegaard in die paradiesischen Menschen imaginiert hat. Und Sie wissen, es ist eine Situation, der wir nicht entgehen können. Ja, sobald wir kommunizieren, ich kann noch so aufpassen, irgendwann einmal werde ich ein Verbot formulieren. Oder es muss jetzt nicht im Sinne eines pathetischen Verbotes sein. Ja? Es genügt ja zu sagen, auch das ist sehr modern, du, das gefällt mir eigentlich nicht. Oder ich fühle mich nicht gut dabei, wenn du das tust. Ja? Weiß das Kind, was es heißt, wenn die Mama sich nicht gut fühlt? Nein, aber es kann es herausfinden, wenn es genau das tut. Sie müssen sich immer genau in diese, und dann merken Sie, also, es ist unmöglich, Bewusstsein zu entwickeln und unschuldig zu bleiben. Es ist unmöglich zu kommunizieren und nicht ständig, direkt oder indirekt, mit solchen Geboten und Verboten und, ich muss nicht sagen, Androhungen von Konsequenzen, sondern dem Eröffnen von Möglichkeitsräumen zu hantieren, und sobald ich das tue, bringe ich meinen Gesprächspartner, Adressaten, Kommunikationspartner, wie auch immer, genau in diese Situation. Er muss sich jetzt überlegen, tue ich es oder tue ich es nicht. Und es zu tun, ja, ist offensichtlich in diesem Schwindel, in dem man sich befindet, dann immer etwas höchst Verführerisches. Und indem ich es tue, auch wenn nichts Schlimmes passiert, ja, auch wenn nichts Schlimmes passiert, aber indem ich es tue, habe ich sozusagen einen Möglichkeitsraum ausgelotet, der dann die eine oder anderen Konsequenzen haben kann oder haben wird. Und das Bittere daran, und das trifft auf die biblischen Menschen genauso zu wie auf unseren ganz alltäglichen Alltag, das Bittere daran ist eine ganze Reihe von Handlungsmöglichkeiten, die ich dann ergreife, haben einfach dann wiederum zwei Konsequenzen. Und das liegt jetzt sozusagen in dieser Idee von Freiheit, dieser Idee von Möglichkeit. Und Sie wissen, dass Gott, dass das in der Tat gerade bei der Zunahme von Freiheitspotenzialen zum Teil wirklich eine Qual werden kann für Menschen. Nämlich das Ergreifen einer Möglichkeit, das Ergreifen einer Möglichkeit vernichtet alle anderen Möglichkeiten. Ja? Das heißt also, wenn Sie eine Reihe von Möglichkeiten haben oder auch nur zwei Möglichkeiten haben, natürlich wünschen wir uns, wir können immer alles tun und alles haben. Ja, das geht eben nicht. Ja? Das Ergreifen einer Möglichkeit vernichtet zumindest vorläufig mal alle anderen Möglichkeiten. Ja? Sie haben sich vielleicht im Gymnasium für viele Dinge interessiert und Sie wissen aber, Sie können jetzt vorläufig mal nur ein Studium wählen. Ja? Und Sie quälen sich damit, was Sie wählen sollen, und dann wählen Sie, aus welchen Gründen auch immer, ich will nicht nachfragen, Philosophie. Und damit wissen Sie, haben Sie vorläufig einmal alle anderen Möglichkeiten ausgeschaltet. Ja? Sie haben natürlich noch im Hintergrund den Gedanken, mit dessen Pass kann ich wechseln. Ja? Und das Leben ist lang. Ich kann auch in einem Philosophiestudium noch Biologie studieren, dann auch noch Physik studieren, dann kann ich Astronomie studieren und dann kann ich noch Altkeltisch studieren. Ja? Ich habe gestern mit einem Kollegen konferiert, der tatsächlich Spezialist für altkeltische Sprachen ist. Wusste gar nicht, dass man da auch zwischen Alt und... Aber es stimmt natürlich, ja, das, was jetzt in Irland gesprochen wird, Gälisch und so weiter, ist natürlich neu Keltisch. Das heißt, das können Sie alles machen, aber gleichzeitig wissen Sie, das Leben besteht nicht nur darin, wenn ich eine Möglichkeit gewählt habe, andere ausgeschlossen habe, die dann irgendwann einmal noch nachzuholen. Und bei manchen Entscheidungen geht es gar nicht anders. Indem Sie eines gewählt haben, haben Sie alles andere ausgeschlossen, auch wenn wir diese Utopie haben. Ich kann doch irgendwann einmal etwas nachholen. Sie wissen, ein Hauptproblem in dem Zusammenhang ist natürlich die Partnerwahl. Es gibt für jeden Menschen schätzungsweise zwischen 2 und 3 Milliarden potenziellen Partnern. Ja? Einen oder zwei oder drei, je nachdem, wie man es hält, kann man sich wählen. Ja? Aber 2 Milliarden, 995.000 und so weiter hat man damit ausgeschlossen. Ja? Die kommen dann einfach nicht mehr in Frage. Und manche Menschen leiden wirklich darunter. Und das sind noch ganz harmlose Beispiele. Das sind ganz harmlose Beispiele. Andere sozusagen, und das führt natürlich jetzt auch dazu, sozusagen, dass man jetzt nicht genau weiß, wie man mit diesen Möglichkeiten umgehen soll, führt manchmal zu einem Zögern, führt manchmal zu der Angst, überhaupt eines zu ergreifen. Ja, das sind dann diese Menschen, denen dann die Psychotherapeuten, von denen vorhin schon die Rede war, Bindungsangst unterstellen. Ja. In Wirklichkeit haben die vielleicht dafür nur ein höheres Freiheitspotenzial als andere und wollen sich nicht festlegen. Weil sich festlegen, binden, bedeutet ja Freiheit aufgeben. Ja, also der Begriff der Bindung hat tatsächlich, wie Karl Kraus sagen würde, einen Beigeschmack von Wahrheit. Ja. Man ist dann gefesselt, aus, fertig. Wenn man gefesselt ist, ist es nicht frei. Ja, ist gebunden. Das kann man sagen, aber das ist gut dann, wenn ich tatsächlich im Bewusstsein der Freiheit diese Bindung eingehe. Ja, es wäre eine selbst auferlegte Knechtschaft besser als eine fremd auferlegte Knechtschaft. Aber das nur nebenbei. Aber es ist natürlich eine Form von Bindung, und Bindung heißt, andere Möglichkeiten, die auch zur Wahl gestanden wären, ausgeschlossen haben. Kierkegaard hatte das dann tatsächlich existenzialphilosophisch so bedeutet, dass der Mensch das Wesen ist, das sich selbst wählen muss. Ja, wir können gar nicht anders. Das heißt also, durch das, egal was ich mache, ob ich eine Handlung setze oder ob ich zögere, ob ich Angst habe oder nichts tue, damit wähle ich mich und meine Existenz und meine Lebensform. Damit binde ich mich auch so oder so an eine bestimmte Existenzform, und damit schließe ich sozusagen alles andere aus. Das ist das eine, was damit zusammenhängt und was diese Grundfigur von Angst als existenzielle Dimension kennzeichnet. Wir können gar nicht, ja. Wir können aus dem Grund gar nicht angstfrei leben. Sofern wir Freiheit und Wahlmöglichkeiten beanspruchen, werden wir diese Angst haben. Nämlich entweder die Angst, uns nicht richtig entscheiden zu können, die Angst, etwas zu verlieren, die Angst, Optionen außer Acht lassen zu müssen, oder die Angst, nicht zu wissen, welche Folgen meine Handlung haben wird. Und das ist der zweite Aspekt, der jetzt zu dieser Freiheit kommt und der jetzt sozusagen Kierkegaards Theorie des Bösen grundiert. Jede Wahl schließt nicht nur andere, die jetzt eine Möglichkeit zur Wirklichkeit werden lässt, schließt nicht nur andere Möglichkeiten aus, sondern wird Konsequenzen haben, und das meint jetzt die philosophische Deutung dieses göttlichen Wortes im Paradies, dann wirst du des Todes sterben, und das Unverständnis, das Adam diesem Wort gegenüber an den Tag legen muss, jede gewählte Handlung wird Konsequenzen haben, die ich nicht überblicke. Und das ist sozusagen eines der Zentralprobleme von Sozialverhalten überhaupt. Egal jetzt welcher Art, ob nur verbal oder sozusagen jetzt soziales Verhalten, politisches Verhalten, moralisches Verhalten, wie auch immer, ich weiß nicht. Ja? Und wenn ich noch so nachdenke darüber und wenn ich noch so viel Analysten beauftrage, mich dabei zu unterstützen, und wenn ich noch so viel Wirtschaftsforscher frage, ich weiß nicht, welche Konsequenzen meine Handlungen haben werden, weil die Adressaten meiner Handlungen Menschen sind, die selbst wiederum unter der Option von Wahlfreiheit stehen und ich nicht weiß, wie sie reagieren werden. Und ich nicht weiß, was das, was sie tun werden, wiederum für mich bedeuten wird. Ja? Wir haben natürlich immer Vermutungen, was passieren wird. Manchmal denken wir darüber nach, manchmal ist es uns auch egal, je nachdem. Aber ich kann sozusagen, ob ich will oder nicht, natürlich den Konsequenzen meiner Handlungen nicht entgehen. Ich kann die Konsequenzen nicht beherrschen. Ja? Ich kann die Handlung wählen, aber nicht das, was daraus folgen wird, das wird mir sozusagen gleichsam auferlegt. Das Ganze wäre jetzt im Kierkegaardschen Sinn noch einmal sozusagen eine das Abschreiten gleichsam der Rahmenbedingungen, unter denen dann so etwas wie sozusagen das Böse, also die Handlung, die sowohl für mich als auch für andere ausschließlich negative Konsequenzen haben wird, also möglich wird, als eine Möglichkeit. Ja? Aber indem diese Handlungsmöglichkeit als Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, ja, ist das Böse gleich eine Begleiterscheinung der Freiheit, ob ich es will oder nicht. Ja? Weil es am Horizont der Handlungsmöglichkeit immer da ist. Ja, manchmal stärker, manchmal schwächer, manchmal harmlos und manchmal mit verheerenden Folgen für ganze Populationen, wie Sie wissen. Nicht? Das beginnt damit, wenn man sich so überlegt, ja natürlich, also, im Grunde sind wir nicht böse, ja, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nicht jedes Mal, wenn man der Straßenbahn fährt, zu zahlen. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Ja? Sie wissen, diese Möglichkeit gibt es. Ja? Und vielleicht irgendwann, wenn Sie in Notlage sind, wenig Geld haben und dergleichen mehr, ne, warum nicht einmal das in Anspruch nehmen? Ja? Der kleine Diebstahl aus Not, ja? Die kleine Notlüge, ja? Sie alle wissen, Sie haben die Möglichkeit. Ja? Und es wird vielleicht nicht entdeckt werden. Ja? Sie können sogar versucht sein, abzuschätzen, die Folgen werden nicht allzu schlimm sein. Ja? Und es dient Ihrem Seelenfrieden und dem Seelenfrieden Ihres Partners, wenn Sie aber nicht die Wahrheit sagen. Ja? Warum sollen Sie jetzt die Wahrheit sagen? Ja? Also, so fängt es an. Ja, das sind ja nicht die großen Verlockungen zum Bösen, ja, sondern es sind diese kleinen Möglichkeiten, die plötzlich auftauchen, und Sie wissen, die Möglichkeit als Möglichkeit ist gegeben, sie ist da. Letztlich allerdings, und das halte ich sozusagen für einen großen Zug bei Kierkegaard, letztlich sagt auch, wenn ich diese ganzen Konstellationen habe, ja, bleibt es für die Vernunft, also für unser rationales Rekonstruktionsvermögen menschlicher Handlungsweisen, also mal ganz abstrakt zu formulieren, bleibt es für die Vernunft trotzdem ein Mysterium und ein Ärgernis. Ja? Warum tatsächlich sozusagen das Böse als Böses in die Welt gekommen ist. Und zwar jetzt nicht nur eben, weil ich Möglichkeiten wähle, sondern weil offensichtlich sozusagen Menschen auch imstande sind, Möglichkeiten zu wählen, von denen sie wissen, dass sie jetzt nicht gut sind. Und da kommen wir noch einmal zurück zu diesem ursprünglichsten Problem, wie ich es skizziert habe, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob ich das Böse jetzt tatsächlich nur als Defekt interpretiere, als Misslingen, als sagen, pathologische Erscheinung, die therapierbar ist. Da kann ich sagen, da kommt es jetzt wirklich nur darauf an, dass ich die richtigen Instrumente finde, um das zu vermeiden, also gleichsam prophylaktisch, oder um es dann tatsächlich zu therapieren, oder ob ich das Böse selber als eine Option im menschlichen Handlungsgefüge annehme, das prinzipiell mit der Idee der Freiheit zu tun hat und das unvermeidbar ist, wenn ich so etwas wie Freiheit beanspruche. Und zwar nicht als nicht unbedingt jetzt als Gesetz des Böses, sondern als Möglichkeit Unvermeidbares. Und wenn diese These stimmt, dann erklärt sich auch übrigens so nebenbei, warum gerade politische Utopie, und denken Sie jetzt wirklich von Platons Staat bis zu Thomas Morus Utopia, warum politische Utopien, die die perfekte Gesellschaft einrichten wollten, ganz klar gewusst haben, wenn ich das will, muss ich die Freiheit ausschalten. Ja? Wenn ich das Gute will, muss ich die Freiheit ausschalten. Sobald die Menschen Freiheit haben werden, ja, werden sie damit auch die Möglichkeit haben, das Böse zu tun. Wir brauchen jetzt nicht in literarische oder uns nicht nur auf literarische Utopien beziehen. Wir wissen, dass auch in der Wirklichkeit es uns völlig klar ist, dass wenn ich sozusagen bestimmte für gut erkannte Handlungsweisen und Verhältnisse präferieren will, durchsetzen will, dass es das Einfachste und das Beste ist, den Menschen die Entscheidungsfreiheit darüber zu nehmen. Ja? Ich erwähne jetzt ein Beispiel, über das ich unbefangen sprechen kann, wenn ich selbst Zeit meines Lebens noch nie geraucht habe, auch wenn Sie es nicht glauben, es ist so. Aber trotzdem ist das natürlich jetzt ein wunderbares Beispiel dafür, Rauchen ist schlecht, es schädigt den Rauchenden und es schädigt die Umgebung. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, die Menschen müssen sich das ausmachen, untereinander, ja. Sie haben die Freiheit, rauchen oder nicht rauchen. Und auch die Nichtraucher in Gesellschaft von Raucher haben ja die Freiheit. Ja? Sie können sagen, wenn du jetzt rauchst, dann gehe ich. Ich verstehe eigentlich nicht, warum sozusagen Nichtraucher immer als Passivraucher geschädigt fühlen. Ich muss ja kein Nichtraucher in der Nähe seines Rauchers aufhalten. Ja? Kann sagen, du, ich mag dich zwar, aber wenn du rauchst, ist Schluss, aus, Ende. Ja? Ich lasse mich nicht schädigen von dir. Ja? Das kann man ja aushandeln. Oder der Stärkere wird sich durchsetzen. Kommt da drauf, wer Trieb stärker ist. Ja? Die Angst vor Lungenkrebs oder der Sexualtrieb. Ja, das sind zwei Möglichkeiten. Trotzdem finden wir, gut ist es natürlich, jetzt im gesundheitspolitischen Sinne, wenn nicht geraucht wird. Ja? Aufklärung hat nichts genützt, gutes Zureden hat nichts genützt, Erziehung hat schon gar nichts genützt. Ja? Verbote, wie wir wissen, bei Pubertierenden, du darfst nicht rauchen, sonst kriegst du Lungenkrebs, lassen die also knallhart in die Kierkegaardsche Falle tappen, gerade weil verboten und gerade weil, ja, für einen Zwölfjährigen ist die Drohung Lungenkrebs ungefähr so wie für Adam müsste des Todes sterben. Ja. Das ist jenseits seines Vorstellungsvermögens und Denkhorizontes, aber er merkt, er will mir etwas verbieten, das muss interessant sein und schon sofort wird geraucht. Also bleibt gar nichts anderes übrig, als den Menschen schlechterdings die Freiheit für diese Wahlmöglichkeit zu nehmen. Also tatsächlich in kontrollierter Art und Weise Rauchen flächendeckend zu verbieten und irgendwann einmal die Zigarette als Zigarette zu verbieten, das wäre der nächste Schritt, der nur zögerlich gemacht wird, weil halt so viel Geld damit verdient werden kann. Ja? Also das Gesundheitswesen ist ja sozusagen über die Tabaksteuer in hohem Maße refinanzierbar. Ja? Auf das Geld will natürlich keiner verzichten. Da ist sozusagen die Verlockung zum Bösen natürlich beim Staat. Ja? Der natürlich weiß, eigentlich müsste er das flächendeckend überhaupt nicht ermöglichen, ja? Aber er würde damit auf hohe Einnahmen verzichten. Und das ist die Verlockung natürlich auf diese Art und Weise zum Bösen. Oder wie ein Kollege von mir gesagt hat, der Gesundheitsminister müsste sozusagen das Rauchen verbieten. Der Sozialminister müsste davor warnen, weil die sozialen Folgekosten sehr hoch sind. Und der Finanzminister müsste es empfehlen. Das ist ganz klar. Das heißt also, aber wenn ich den Menschen jetzt sukzessive diese Freiheit der Entscheidung entziehe, kann ich wirklich einen Zustand erreichen, der dem Ideal des Guten schon sehr nahe kommt. Ja? Und das erleben wir jetzt sozusagen in der Europäischen Union tagtäglich, wie uns sozusagen Entscheidungen über Dinge, die gut oder auch böse sein können, sukzessive entzogen werden, indem die Wahlmöglichkeit zuerst minimiert wird und dann überhaupt nicht mehr gegeben ist, weil es nichts mehr zu wählen gibt. Ja? Aber dann gibt es nur noch das Gute, aber die Freiheit ist weg. Das heißt also, überall dort, und ich bitte sozusagen das zu bedenken, das wird jetzt philosophisch interessanteste Problem an dieser Überlegung zu lösen, überall dort, wo Freiheit eingefordert wird, wo Freiheit als Wert erkannt wird, wo Freiheit sozusagen als ganz existenzielles Menschenrecht auch aufgefasst wird, muss ich mit dieser Möglichkeit zum Misslingen von Freiheit, mit dieser Möglichkeit zum Verfehlen und auch letztlich mit dieser Möglichkeit, unter Anführungszeichen jetzt noch einmal gesetzt, zum Bösen rechnen. Wer dieses Risiko nicht eingehen will, muss sich klar darüber sein, dass er sozusagen auch dieses Fundament der Freiheit den Menschen eigentlich am liebsten absprechen möchte, auch wenn das so direkt wahrscheinlich nicht mehr oder noch nicht mehr formuliert werden wird. Sie hatten eine Frage. Also wenn eine Wahlmöglichkeit wirklich genommen wird, haben sie keine Möglichkeit mehr. Ja, sie haben ja keine Möglichkeit, das durch die Hintertür zu bekommen. Ja? Wenn es weltweit keinen Tabak mehr geben wird, können sie nicht rauchen. Es gibt den Tabak einfach nicht mehr. Ja? Wenn es keine Autos mehr geben wird, die CO2-Schleudern sind, dann können sie nicht pathetisch sagen, also meine Freiheit besteht darin, sozusagen der Nachwelt keine gesunde Umwelt zu hinterlassen. Es gibt diese Autos dann einfach nicht mehr. Ja? Das regelt man eben nicht, indem man das moralisch der Verantwortung überlässt, sondern versucht sozusagen den Menschen wirklich in dem Sinn die Möglichkeit zu nehmen. Ich würde sagen, sie haben so lange Recht, solange sozusagen die Möglichkeit am Horizont bei allen Verboten noch da ist. Ja? Und alle diese also die besseren utopischen Romane kennen ja dann immer sozusagen den einen, der sich hier nicht die ganze Freiheit nehmen lässt, sondern sie irgendwie für sich beansprucht nimmt und alle diese Gebote oder Verbote oder wie auch immer dann noch letztlich übertritt. Ja? Aber es kommt noch was anderes dazu. Es kommt noch was anderes dazu, weil ich vorhin sagte, Freiheit als hohes Gut ist uns wichtig. Ja? Ist eine der größten Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Und trotzdem gibt es natürlich den Hang des Menschen, ich formuliere es mal so ein bisschen kantianisch, wie Sie dann später sehen werden, trotzdem gibt es natürlich den Hang des Menschen, sich freiwillig dieser Freiheit zu entkleiden gleichsam. Und sich freiwillig in sozusagen sehr stark formuliert Knechtschaftsverhältnisse zu begeben. Ja? Woher auch in Demokratien, auch in entwickelten Demokratien, sondern ein bestimmter Hang von Menschen, sich autoritären Strukturen, sich Hierarchien, sich Befehlen, sich Vorgaben mehr oder weniger lustvoll und freiwillig zu unterwerfen. Ja? Man soll, wenn man Kierkegaard gelesen hat, weiß man es, darüber nicht die Nase rümpfen. Ja? Sondern es scheint bis zu einem gewissen Grad ja, auch verständlich und ein natürliches Bedürfnis zu sein, gerade weil das Auftauchen von Möglichkeiten am Horizont der Möglichkeiten nach Sicht sind, die ich nicht überschaue, ja, ist es natürlich auch, kann es natürlich ein Impuls sein, zu sagen, das ist jetzt zu schwierig für mich. Ja. Diesen Schwindel will ich nicht aushalten, diese Verantwortung will ich nicht übernehmen. Ich ziehe mich zurück in eine Situation, wo ich keine Wahlfreiheiten habe, weil ein anderer mir sagt, was zu tun ist und ich dann auch keine Verantwortung übernehmen muss. Ja. Das heißt also, sich in Unfreiheit jetzt in einen sehr weit gefassten Sinn zu begeben, Das beginnt natürlich dort, wo man einfach Meinungen anderer fraglos übernimmt, egal in welcher Zeitung sie stehen, und selber nicht nachdenkt. Ja? Selber nicht über andere Denkmodelle sich den Kopf zerbricht, nicht selbst sich über Informationen versucht, bestimmte Interpretationen zurechtzulegen, sondern es ist natürlich einfacher, der hat das gesagt, das wird schon stimmen. Ja? Ist nicht mein Problem, er hat es ja gesagt. Ja? Sie merken, wie schnell das gehen kann und wie schwierig es ist, dass ich diesen Anspruch auf Freiheit auch immer aufrecht zu erhalten. Das heißt also, dieses Modell, wie es Kierkegaard skizziert, denke ich, erklärt doch einiges von der Struktur von Freiheit, einerseits im Zusammenhang mit der Entwicklung von Möglichkeiten und andererseits auch diese psychische Disposition, dass wir Freiheit wirklich nicht als Lust oder nicht nur als Lust empfinden, sondern vor allem auch Wahlfreiheit, in welchem Sinne auch immer, als Qual empfinden können. Also das alte Sprichwort, wer die Wahl hat, hat die Qual, hat, wenn man so sagen würde, eine tiefe existenzphilosophische Dimension. Jetzt haben Sie keine Wahl, ja, weil jetzt beende ich einfach diese Vorlesung und Sie müssen, ob Sie wollen oder nicht, diesen Hörsaal verlassen. Danke, bis nach Ostern.